Liebe Investorinnen, liebe Investoren, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. 6. August, Freitag, unser Video. Es ist Ferienzeit und wir haben uns entschlossen, keine Auszeit zu nehmen. Lediglich beim Clubhouse machen wir den August über ein Break. Aber unsere Freitags-Videobotschaften wollen wir auch im August weitersenden. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Heute zunächst ein besonderer Gruß an die immer größere Zahl unserer deutschsprachigen Menschen, Investoren, Interessierten, die im Ausland leben, im nicht deutschsprachigen Ausland. Und einen besonderen Gruß möchte ich heute nach Paraguay schicken, in die tüchtigen Gemeinden der Mennoniten. Freue mich sehr, dass wir da immer auf verstärkteren Zuspruch stoßen. Also ich grüße Sie alle herzlich, weit und fern. Vielen Dank. Ansonsten der zweite Punkt, dass der Verlag hat das Hörbuch fertiggestellt für das Buch. Dieses Buch ist bares Geld wert. In der Videobeschreibung setzen wir einen Link und in diesem Link finden Sie den Zugang zum Buch, aber auch jetzt zu dem Hörbuch und es gibt da sogar eine kleine Hörprobe, die Sie kostenlos anklicken können. Und ich bin total begeistert. Am Anfang hatten wir mit dem Verleger besprochen, ob ich nicht selber lese. Und Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Wenn Sie mal hören, wie ein richtiger Profi ein Buch, was er verstanden hat, liest, das ist etwas ganz anderes. Und ich muss ehrlich sagen, ich war total erschrocken. Und habe mich, nachdem ich die Hörprobe gehört habe, gefragt, ob ich das überhaupt geschrieben habe. So gut hat es mir gefallen. Also das nur am Rande für alle, die am Hörbuch interessiert sind. Vorab schon mal vielen Dank. Ja, heute in der Ferienzeit, viele von Ihnen sind ja im Urlaub, wollen wir leichte Kost servieren. Und ich nenne das mal kleine Tipps aus der Börsenwerkstatt von mir. So Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die dem Investor helfen können, wie man vielleicht da so mit ein paar kleinen Tricks besser in die ganze Finanzlandschaft hineinwachsen kann, wenn es um ihr Kapital geht. Und das ist ja das Anliegen, was wir haben, ein unabhängiges Leben aufzubauen. Und ein wichtiger Mosaikbaustein dafür ist, Festigkeit im Umgang mit seinem eigenen Geld. Mehr denn je ist das ja gefragt. Ja, der erste ganz wichtige Punkt, würde ich sagen, ist der, dass man sich von der Tageshektik und von der Medienflut nicht unterwalzen lässt und vor allem nicht anstecken lässt von Panik, Angst, aber auch nicht von Euphorie. Das heißt, nutzen Sie die Medien, moderne Medien, an alles, was Sie drankommen, aber bleiben Sie am Steuerrad und steuern Sie das Tempo, in dem Sie sich damit beschäftigen. Und ein ganz entscheidender Punkt, ich hatte das auch schon mal vor einem Jahr erwähnt, ist, dass Sie Ihr Vermögen nicht zu häufig zählen und aufaddieren, wie reich sie sind oder wie weit weg sie von ihrem Ziel noch sind, das deprimiert nur. Oder aber, wenn da ein großer Wertzuwachs ist, weil eine Aktie sich ganz besonders toll entwickelt hat, dann wird Ihnen das Angst machen, wenn Sie also wöchentlich oder täglich schauen und dann umrechnen, um Gottes Willen, jetzt sitze ich ja schon auf so und so vielen Tausenden und Hunderttausenden von Euro Buchgewinn. Oh je, was ist, wenn die Börse rückwärts geht und so weiter. Das ist ganz schlecht. Und von daher würde ich Ihnen sehr raten, vielleicht nur viermal im Jahr, einmal im Quartal, vielleicht zu notieren, wie steht denn jetzt der Kurs? Irgendwo haben Sie den Anfangskurs notiert, aber dieses tägliche Draufgucken, dieses Fiebern, zu welchem Kurs hat die Börse geschlossen oder zu welchem Kurs eröffnet die oder wie steht die zur Mittagszeit? Und ich weiß, das ist ein psychologischer Reiz. Das bringt ja nichts, denn wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie ja, dass Sie an diesem Tag im Zweifelsfall die Aktie ja in keiner Weise verkaufen wollen, auch nicht nachkaufen wollen. Also dieser Aktionismus, obwohl sie vorher wissen, es gibt nichts zu tun, sie sind froh, dass sie das Papier haben und wollen es auch weiter halten, dann ist das ein Unfug, reinzuschauen, ja, und sich den Kurs vor die Nase drücken zu lassen. -3% oder +2%. Das ist eine vertane Zeit. Und es gibt eine sehr große Supermarktkette, ein Discounter, der auf der Einkaufsseite das zum Beispiel revolutioniert hat. Die traditionellen großen Supermarktketten, da bekommt der Einkäufer, der zuständig ist, dass die Regale immer voll sind, bekommt jeden Tag solche dicken Listen, früher und heute dann digital, also ganze Seiten voll, welches Produkt in den vielen, vielen Filialen abgesetzt wurde. Wurden 10 Stück verkauft oder 20 Stück und das im Vergleich zum Budget, zur Vorgabe, zur Sollvorgabe. Und dieser andere spezielle Superdiscounter, ich nenne jetzt hier keinen Namen, der hat das in seiner Obereffizienz mal durchlebt und hat gesagt, das ist ein Unfug. Was bringt es meinem Einkäufer, wenn er weiß, dass am Dienstag 10 Stück mehr verkauft wurden? Und hat gesagt, der Einkäufer kriegt diese Liste überhaupt nur noch einmal im Monat. Weil dann sehen wir ja so, wie der Monat war. Und bei Ihnen mit Ihren privaten Depots und Ihren Vermögensaufstellungen würde ich sagen, einmal im Quartal eine vernünftige Übersicht reicht völlig aus. Wichtig ist aber eine andere Liste, auch in diesem Rhythmus, nicht zu häufig. Das wird nämlich häufig vergessen. Legen Sie sich doch bitte Listen an mit den Aktien oder mit Überlegungen, die Sie nicht gemacht haben, die Sie verworfen haben. Bei den meisten von Ihnen landet das im Papierkorb. Sie haben einen Geldzufluss, überlegen, ob Sie den oder jenen Fonds jetzt kaufen sollen oder die und die Aktie und kommen zum Ergebnis, nein, besser nicht. Also entscheidend ist festzuhalten, Datum, welche Aktie, welcher Fonds, wann der wie stand. Und entscheidend ist, warum Sie sich dagegen entschieden haben. Und da lohnt es sich auch noch Jahre später reinzuschauen. Denn häufig, zum Beispiel bei Sanierungsfällen, dauert das Ganze viel länger, als man denkt. Da sind die Sanierungsüberlegungen, bis die richtig greifen, vergehen 4 Jahre. Und von daher ist es sehr interessant, immer wieder mal, 1-2 Mal im Jahr, darauf gestoßen zu werden und zu schauen, was habe ich damals eigentlich nicht gemacht? Und wäre es nicht heute an der Zeit, es zu tun? Habe ich mich mit meinen Argumenten eigentlich getäuscht oder habe ich richtig gelegen? Das ist auch gleichzeitig ein sehr gutes Training und eine Überprüfungsmethodik, ob Ihre Grundüberlegungen bei der Analyse richtig sind oder nicht. Also ich halte sehr viel von diesen Listen, die man anlegt oder Dateien, aber eben, dass man sich nicht zu häufig mit denen beschäftigt. Warum ist das auch wichtig? Weil in den Medien es immer wieder vorkommt, dass ganze Branchen, wenn die zum Beispiel eine schlechte Vergangenheit hatten und die Börsenkurse haben viele Anleger enttäuscht, dann geraten ganze Branchen und Aktiengruppen in Vergessenheit. Die werden überhaupt nicht mehr erwähnt. Da gibt es gar keine Schlagzeilen zu. Es wird einfach nichts mehr über die berichtet. Das gleiche gilt auch für gewisse Länder, die sind einfach nicht mehr en vogue und selber wird man davon angesteckt und denkt auch nicht mehr dran. Ich halte also sehr viel davon, auch wenn Sie kein so großes Privatvermögen haben, ein Privatarchiv anzulegen, wirklich ein Privatarchiv. Es lohnt sich. Und das Gleiche würde ich Ihnen sehr empfehlen, legen Sie sich ein Blatt zu in Ihrer Datei, egal ob digital oder auf Papier, wenn Sie eine Aktienposition oder eine Fondsposition neu in Ihr Depot aufnehmen oder im Depot haben, auch wenn Sie es jetzt schon haben, dass Sie niederschreiben, warum Sie die eigentlich gekauft haben. Weil Sie vom Herrn Meier so überzeugt waren, Ihrem Berater, oder weil das Argument, dass die Firma jetzt nach Asien expandiert, hat Sie total überzeugt. Oder dass es ja nur noch aufwärts gehen konnte wegen der neuen Erfindung. All diese Punkte, die sollten Sie festhalten und das Gleiche wieder mit dem jeweiligen Kurs, bei dem Sie gestartet sind. und vielleicht zum Vergleich, wie stand denn der Dollar damals, wie stand denn der Index? Und später schauen Sie dann mal rein oder wenn Sie die Position abwickeln, können Sie dann mal das vergleichen. Also das ist am Anfang vielleicht etwas mühsam oder man sagt ja, mein Gott, ich habe das doch alles im Kopf, warum soll ich das überhaupt aufschreiben? Aber das lohnt sich, denn die Zeit vergeht und nach 10, 20 Jahren haben Sie vielleicht ein recht wertvolles Archiv. So, jetzt will ich mal schauen, ich habe mir extra eine Notiz noch dazu gemacht. Ja, genau, und dann der ganz wichtige Punkt natürlich, es geht ja nicht rein um die Beobachtung, sondern zielführend zur richtigen Kauf- oder Verkaufsentscheidung. Immer wieder kann ich es nur wiederholen. Wenn Sie die Thematik nicht richtig greifen können, wenn Sie die Argumente, die Sie zu hören bekommen, irgendwie nicht richtig nachvollziehen können, wenn Sie sich einfach nicht schlüssig sind oder im Bauchgefühl etwas nicht stimmt und die Sache steht 50-50, ja, ich könnte es machen, ich könnte es nicht machen, ich könnte aussteigen, ich könnte drin bleiben, ich weiß es nicht. Was macht man vor allem, wenn es darum geht, ob man neu beginnt, ob man ein Neuengagement macht? Wenn bei 50-50, man ist sich unsicher, entscheidend ist, man macht nichts, man wartet ab. Der Herr Kolbe, mein Kollege von den Fonds, hat es neulich richtig formuliert mit der Abkürzung FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein, die Angst, einen Gewinn zu verpassen, ist ein ganz psychologischer, übler Widerhaken, der Sie sozusagen aufs Glatteis führt. Und es ist ganz hervorragend, wenn Sie sich im Laufe der Zeit psychologisch das abtrainieren, dass Sie sagen, ich habe keine Angst, nicht dabei zu sein. Lass die anderen verdienen. Die Börse ist groß. Es gibt so viele wunderbare Firmen. Ich brauche dieses und jenes Risiko nicht. Immer dann, wenn Sie nicht zu einer klaren Entscheidung kommen und dabei, deshalb erwähne ich es, hilft es Ihnen, wenn Sie auf Papier in wenigen Sätzen oder Punkten Ihre Argumente niederschreiben müssen, warum Sie sich zum Kauf entschieden haben. Sie müssen also raus aus dem Geschwafele oder aus dem im Kopf sozusagen Gesülze, weil es ist häufig sehr schwer, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und diese Kleinigkeit, das Anlegen eines Papiers kann da sehr helfen. Also Sie sehen, wie immer, es ist gar keine große Hexerei und ich kann Sie alle nur ermutigen, man muss nicht Finanzwirtschaft studiert haben und man muss kein Großunternehmer sein, ganz im Gegenteil, um ein sehr kluger Investor zu werden für Ihr Privatvermögen. Ja? Und Sie brauchen von daher nie den Gedanken zu haben, ja mein Gott, ich als Privatperson habe doch keine Chance gegen ein Hochhaus voll, was weiß ich, mit 600, 800, 1000 Bankexperten im Tower in Frankfurt und London. So viele Leute müssen noch so viel klüger sein im Investieren. Und das ist eben genau nicht so, weil diese Menschen sind in der Regel nicht frei im Denken. Die müssen in Teams sich abstimmen, da wird politisiert. Da geht es um institutionelles Geld und nicht um wirklich privates Geld im Angesicht eines Eigentümers des Geldes. Das ist ein ganz anderes Spiel. Und ich kann nur sagen, dass die Zahl der Einzelkämpfer, derjenigen, die sich selber um ihr Geld kümmern, den richtigen Rat holen, die richtigen Entscheidungen gut abstimmen, keine Ego-Probleme haben, sie schlagen das größte Hochhaus mit von Analysten. Und ich kenne so viele Privatanleger im Kleinen, bei jungen Menschen, die schon richtig tolle Erfolge haben, prozentual auf ihr Vermögenssteigerung, aber eben auch Menschen, die im hohen Alter noch aktiv sind, als Einzelkämpfer vielleicht mit einer Privatsekretärin oder Halbtagssekretärin oder Assistenten, die fantastische Geldanleger sind. Der Witz ist nur was, sie werden von denen nie hören. Die brauchen keine PR, wozu denn auch? Und von daher seien Sie versichert, dieses Feld der Privatinvestoren ist äußerst zukunftsträchtig. So, damit Sie aber das mit den Listen, Dateien vielleicht noch besser hinkriegen, noch zwei kleine Kniffe, wo Sie vielleicht sagen, mein Gott, der Elsässer, also der kommt ja also immer mit immer einfacheren Sachen, aber die einfachen Sachen, die bringen es oft. Ordnung am Schreibtisch, Ordnung in der Datenflut ist für einen langfristigen Menschen, der sich um sein Kapital kümmern will, äußerst wichtig. Und ich selber hatte früher, als ich jung war, einen ziemlichen Saustall. Nicht, weil ich unordentlich bin, sondern weil man einfach von der Flut der Daten, Papiere etc. schlichtweg untergebügelt wurde und dann keine Zeit hatte, hinterher zu arbeiten. Und ich kann Ihnen versichern, ich war da nicht der Einzige. Und dann habe ich von anderen klugen Leuten gute Ratschläge bekommen und habe mir das angeschaut und übernommen. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist die Hängekartei. Also wenn Sie jetzt nicht im Digitalen eine spezielle Anordnung anlegen, dann doch zumindest ein Hängekarteisystem. Das können Sie auch auf digital übertragen. Und zwar einmal nach Alphabet, nach Sachgebieten. Also da kommen rein zum Beispiel, wenn ich etwas Interessantes lese über Aserbaidschan, dann lege ich eine Hängeakte in Aserbaidschan. Und wann immer ich in den nächsten 10 Jahren was über Aserbaidschan lese und interessant finde, wird das in dieser Datei abgespeichert. Ich mache das noch analog, andere digital. Und die andere Gruppierung geht nach Personen. Wenn ich etwas über einen berühmten Investor lese oder jemand, mit dem ich zu tun hatte oder jemand, der mir Zugang zu einer Branche bringt und so weiter. Denn es ist so, im Lauf der Jahre stoßen Sie auf so viele Sachen und auf so viele Menschen. Sie können das im Kopf nicht alles behalten, selbst bei einem hervorragenden Gedächtnis, und können das dann immer wieder durchstöbern. Und der ganze Trick ist, dass man dann nur einmal im Jahr, am besten nach Silvester, wenn dann noch ein paar Feiertage sind und noch nicht viel los ist, dann geht man durch diese Sachkartei alphabetisch und durch die Personendatei alphabetisch durch und mistet aus. Da ist der eine oder andere leider schon gestorben oder aber Aserbaidschan interessiert sie nicht mehr. Und dann ufert das Ganze auch nicht aus. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das andere ist, dass man natürlich durch das Ansammeln von Daten zu gewissen Gebieten, wenn dann ganze Aktenordner entstehen, da habe ich eine ganz besondere Sache entwickelt. Ich habe festgestellt, dass nachher es einem schlichtweg unsympathisch ist, mit so uralten, überquillenden Aktenordnern, mit Zeitungsausschnitten und anderen Notizen und so weiter, mit denen umzugehen. Und ich habe mir überlegt, mein Gott, wenn ich mir vorstelle, das muss mal ein anderer fortführen, weil ich krank bin. Oder wenn der alte Herr oder die alte Dame tot umfällt und die werden dann konfrontiert mit also so diesen äußerst ungepflegten und einfach einem Sammelsurium im Aktenordnerwesen. Ich habe daraufhin vor Jahren Folgendes eingeführt. Obwohl es gar nicht nötig ist, habe ich gesagt, aus dem ganzen Gesammelten, auch den ganzen Bankbelegen, Depotauszügen und so weiter, da erstelle ich einmal im Jahr einen Report. So, als wenn ich Mitgesellschafter hätte. So, als wenn ich 5 anderen Leuten oder 6 Leuten berichten müsste, was in dem Depot passiert ist. Und das kann man ruhig machen, auch wenn das Volumen klein ist. Und das sieht dann so aus, ich zeige Ihnen das mal. Das geht also los, indem Sie einfach so eine ganz kleine Seitenklammerung machen. Nicht? Das ist dann so und dann macht man da Charts rein und Kommentare und Entwicklung und Performance und so weiter. Das Ganze in Ihr Belieben bestellt. Oder wenn das Depot dann mal größer wird, macht man zum Beispiel so ein sehr schönes Heft. Und das übersteht dann im Prinzip alle Zeiten. Oder wenn Sie zum Beispiel einen großen Immobilienbesitz haben, dann legen Sie so mit Bildern wie ein Geschäftsbericht an. Obwohl Sie den so gar nicht exakt brauchen. So, das hat aber einen Vorteil. Es zwingt Sie, einmal im Jahr wirklich alles richtig mal zu analysieren, warum wurde was gemacht, wie ist das Ergebnis. Und das nimmt man dann im Laufe der nächsten Jahre, dann entsteht ja wie eine kleine Bibliothek, das nimmt man dann zur Hand. Und dann sieht man auch plötzlich einen roten Faden. Und man sieht auf einmal den Wald wieder und nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht, auch wenn es sehr lapidar klingt. dass man versucht, sein Investmentbüro, sein eigenes, irgendwie vernünftig zu organisieren mit der langfristigen Wachstumsmöglichkeit auch ihrer Datenflut, damit sie da nicht erdrückt werden. Und was ist das Entscheidende? Das Datensammeln ist ja die eine Sache, aber, und deshalb habe ich das Thema heute gebracht, die freie Bahn zum Denken. Denn manche Leute werden mit Bienenfleiß von der Datenflut erdrückt und kommen nachher überhaupt nicht mehr zum freien Denken mit Abstand. Aber mit dem Datenvolumen, dem privaten, in ihrem hochpersönlichen, geheimen Investmentbüro. Ganz wichtig. Und wenn Sie doch bei den Aktenordnern bleiben wollen, dann würde ich sagen, seien Sie nicht knickerig. Und ich habe wirklich Freude aus Leder. Wir setzen da mal eine Videobeschreibung rein. Also ich bin kein Vertreter dieser Firma. Nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Da setzen wir einen Link rein. Und diese Aktenordner aus Leder, die wirft man nicht so schnell weg. Und sie haben auch Hemmungen, da irgendeinen Mist reinzutun, weil die fassen sich einfach gut an. Die kann man an der Seite beschriften. Also Sie sehen, auch als sehr alter Hase beim Investment hat man noch Freude oder irgendwelche Sachen an seiner kleinen Bürogestaltung. So, und zum Abschluss habe ich einen ganz wichtigen Appell, wenn wir gesagt haben, wichtig ist so das Denken, das Datensammeln und so weiter. Sie haben halt täglich eine Wahl, nicht nur ja in der Organisation Ihres Büros, sondern in der Organisation Ihres Tagesablaufes. Und es gibt eine Reserve für die Privatinvestoren. Es gibt eine Zeitreserve, die von sehr vielen von Ihnen nicht genutzt wird und die gar nicht wehtun würde, wo Sie aber psychologisch auf Abwege geführt werden. Und ich habe das selber miterlebt als Jugendlicher bei einem Verwandten von mir. Und was ist da der entscheidende Punkt? Es ist die Uhrzeit 19 Uhr und 20 Uhr. Da gibt es in den öffentlichen Medien die Tagesschau und ich weiß gar nicht, wie das im ZDF heißt, Tagesthemen oder so ähnlich. Also jedenfalls die Nachrichten zum Abend. In der Regel 19 oder 20 Uhr. Und die halbe Nation sitzt davor, Schlag, die Uhrzeit vorgegeben. Und die meisten bleiben danach, kommt ein Spielfilm und der Spielfilm geht dann so in Richtung 21:45 und dann ist man müde und geht ins Bett. Das heißt, wie ein Magnetismus unterm Stuhl oder wie Uhu, klebt man vor dem Bildschirm, eingeläutet, weil man ja die Tagesthemen erleben muss. Ich bin sicher, dass unter den Jüngeren unserer Zuschauer das nicht mehr so ist, weil die über ganz andere Kanäle sich informieren und in sehr flexibler Zeiteinteilung. Aber ich möchte es als Warnung aussprechen. Das ist natürlich jedermanns gutes Recht, sich zu entspannen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass man hier in die Nichtaktion quasi abschlittert, das Gehirn nicht gerade trainiert, und dass es im Prinzip gar kein großer Unterschied ist in der Anstrengung, statt zu dieser Zeit wie angenagelt im Sofa zu sitzen, sich an einen Tisch zu setzen und über Themen des Kapitals nachzudenken oder zu lesen. Und ich habe ein sehr schönes Gegenbeispiel zu diesem Verwandten. Ein sehr bedeutender, großer Immobilienmensch aus Berlin, der hatte in seiner sehr schönen Villa, die ich vor vielen Jahren kennenlernen durfte, hat er sogar extra ein zweites Wohnzimmer eingerichtet, was genau abgestimmt war auf den Arbeitsmodus von seiner Frau und sich. Die saßen also so schräg gegenüber, jeder viel Platz. Und die haben eben abends um 19 Uhr, 20 Uhr rum, eben nicht Tagesschau geschaut und den schönen Spielfilm, sondern haben sich mit ihren Themen der Vermögensanlage beschäftigt, über den Tisch rüber diskutiert. Und das ist überhaupt, wenn Sie eben einen Partner oder eine Partnerin haben, eine ganz tolle Sache, wenn Sie das platzmäßig einrichten können. Denn die richtig alten Privatbankiers, und ich kenne welche, die das noch heute machen, vollhaftende Privatbankiers, egal wie reich sie sind, die sitzen sich an den Tischen gegenüber, entweder zu zweit oder am Vierertisch. Das heißt, der andere kriegt genau mit, was mit dem anderen los ist. Und diese kurzen Wege und dieses Reagieren auf Mimik, auf Körpersprache, ja, auf Sorgenfalten und dieses Aufgreifen, das bringt's. Also verkriechen Sie sich nicht in der Kammer und überlegen Sie mal oder probieren Sie mal eine Woche aus, wie sich's anfühlt, wenn Sie so ein Modell übernehmen. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie in Ihren Ferien im Sommermonat sich Zeit genommen haben und vielleicht ist die eine oder andere kleine Anregung dabei gewesen bei diesen doch sehr lapidaren Punkten, die ich jetzt habe bringen können. Jedenfalls hat es mir Freude gemacht und genauso freue ich mich, wenn Sie auch nächsten Freitag wieder dabei sind. Ich danke Ihnen sehr. Alles, alles Gute Ihnen. Passen Sie schön auf Ihr Geld auf. Ihr Markus Elsässer.